Hey Leute, hier ist nicht, beziehungsweise noch nicht, Lisa-Sophie, sondern Luisa und Marie. Kann man mal verwechseln. Wir haben nämlich nicht nur ziemlich ähnlich klingende Namen, sondern auch eine kleine Obsession mit guten historischen Geschichten.
Wenn ihr das auch habt, seid ihr also auch genau richtig bei unserem Podcast Behind Science heißt der. Da geht es um Geschichten aus der Wissenschaft. Also wir haben Menschen gelebt, die irgendwann mal eine mega Erfindung hatten. Wo mussten die sich überall durchboxen, bevor sie dann so den richtig großen Durchbruch hatten?
Mich hat zum Beispiel die Erfindung des ersten Schwangerschaftstests für zu Hause nachhaltig beeindruckt. Mhm. Es geht um Margaret Crane und die hat sich überlegt, wie man einen Schwangerschaftstest für zu Hause entwickeln kann. Also damals mussten die Frauen noch zum Arzt oder zur Apotheke.
Du kannst ja auch mal verraten, wie, ne? Das wurde mit Fröschen gemacht. Also das war genau. Auch eine ganz andere Ära.
Also ein paar Jahre bevor sie dann ihren Schwangerschaftstest für zu Hause entwickelt hat, ist man wirklich zur Apotheke gegangen und da waren halt lebende Frösche neben so Halsschmerzen, Tropfen und so weiter. Und sie hat sich dann was überlegt, wie man eben den Schwangerschaftstest ganz einfach zu Hause durchführen kann.
Und zwar ist sie auf die Idee gekommen, als sie am Schreibtisch saß. Sie hat eine Büroklammerbox gesehen und hatte dann die Idee, ja, ich muss das in so eine kleine Box packen. Die Idee wurde aber erstmal von ihrem männlichen Kollegen abgelehnt, denn die haben Schiss gekriegt. Die hatten Angst, dass die Frauen durchdrehen, wenn sie jetzt auf einmal einen Test alleine zu Hause machen könnten. Klar.
Wie genau die Geschichte dann weitergegangen ist, das erfahrt ihr bei uns bei Behind Science. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir uns da wiederhören.
Und jetzt viel Spaß mit Unboxed und mit Lisa Sophie.
Das ist ja cool, hier können so Kinder mit diesen Flugzeugen dann rumfliegen. Oder?
Genau, nein, genau. Also es wird vorgeführt und dann an der Schnur hängt dann ein jeweiliges Flugzeugmodell, was dann in der Luft rumwirbelt.
Süß. Ja.
Ihr hört es vielleicht. Da, wo ich heute bin, hallt es ganz schön. Kein Wunder, denn ich bin in einer Flugwerft. Eine riesige, lichtdurchflutete Halle im Norden von München in Oberschleißheim. Die Werfthalle und der Flugplatz, der direkt davor liegt, sind über 100 Jahre alt. Früher wurden hier Flugzeuge repariert und gewartet. Und seit gut 30 Jahren ist die Flugwerft ein Zweigmuseum des Deutschen Museums zur Luftfahrt. Bei mir ist Tatjana Dietl, eine ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Museums. Sie hat braunrot gefärbte Haare, die sie zu einem langen Zopf geflochten hat, der locker über ihre Schulter fällt. Blaue Augen und ein warmes Lächeln. Und sie kennt sich hier sehr gut aus. In der Halle stehen überall riesige Flugzeuge herum. Und?
Holzskelette von Flügeln von Flugzeugen. Modelle, das sieht alles sehr, sehr cool aus.
Tatjana Dietl nimmt mich heute mit, um mit mir über Pilotinnen und die Geschichte von Frauen in der frühen Luftfahrt zu sprechen. Finde ich super, Frauen in der Technikgeschichte gibt's ja leider nicht so viele. Und auch das Exponat, um das es heute geht, ist etwas Besonderes. Wir bleiben nämlich nicht vor einem Flugzeugmodell stehen, sondern vor einer Vitrine. Die ist ungefähr 2x2 Meter groß. Auf der linken Hälfte ist eine Texttafel, auf der steht Pilotinnen der frühen Luftfahrt. Rechts sind 4 kleine Fenster. In 3 davon sind Fotos von Frauen in Flugzeugen zu sehen. Und im 4. steht etwas, das ich nicht erwartet habe. Eine Bronzeskulptur.
Also wenn ich diese Skulptur mir so angucke, ist die, würde ich sagen, etwas größer als meine Hand.
Auf einer kleinen Platte, die fast aussieht wie ein Fels, sitzt
eine nackte junge Frau. Man sieht die Brüste, man sieht Bauchfalten, Knie, Hände, Füße und eine, ja, ich würde sagen, Hochsteckfrisur. Ihre Haare haben wie so einen kleinen Dutt oben drauf, aber sind teilweise auch noch offen. Sie sitzt so auf der Seite, auf der Hüfte. Die Beine sind angewinkelt und mit dem Kopf schaut sie nach unten.
Die Frau wirkt nachdenklich, fast traurig. Die Hände hat sie so hinter sich und stützt sich auf. Und vor ihr sitzt ein kleiner Frosch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im ersten Moment war ich schon so ein bisschen, na toll, eine der wenigen Frauen, die hier im Luftfahrtmuseum vertreten sind und jetzt ist sie auch noch nackt. Aber ich kann euch und auch mich beruhigen, es geht heute hier nicht um die hier dargestellte Frau, sondern um die Frau, die die Skulptur gefertigt hat, Melli Bese.
Bevor sie sozusagen zur Fliegerei kam, hat sie in Stockholm Bildhauerei studiert, weil in Deutschland war es für Frauen damals nicht möglich, diesen Studiengang zu absolvieren.
Melli Bese weiß, wie sie sich holt, was sie will. Und was sie am allermeisten will, ist fliegen. Aber das ist als Frau vor über 100 Jahren so, so viel schwieriger zu erreichen als ein Studium der Bildhauerei. Für diesen Traum setzt Melly Bese sogar ihr Leben aufs Spiel.
Herzlich willkommen im Deutschen Museum. 3, 2, 1.
Ihr hört Unboxed, Stories ans Licht gebracht. Ich bin Lisa-Sophie Scheurl und in diesem Podcast nehme ich euch mit in das Leben von ErfinderInnen und EntdeckerInnen, die etwas verändern wollten, die einen Traum hatten. Ich erzähle euch die Geschichten, die in den Museumsstücken schlummern und ich treffe die Menschen, die die Objekte und deren Geschichte für die Nachwelt erhalten, die KuratorInnen des Deutschen Museums. Heute geht es um eine wahnsinnig mutige und für die deutsche Luftfahrtgeschichte sehr wichtige Person, Melly Bese. Anfang des 20. Jahrhunderts, also in einer Zeit, in der technische Berufe für Frauen keine Option sind, kämpft sie dafür, Pilotin zu sein. Auch noch, als ein Absturz ihr Leben verändert.
Ich muss hier nochmal rausgucken aus dem Fenster. Boah.
Wir sind mittlerweile im Büro. Das hat eine riesige Fensterfront, durch die die Sonne scheint. Auf dem Gelände davor steht eine Transall-Maschine, also ein riesiges Transportflugzeug der Luftwaffe in grün-grauer Farbe mit großen Tragflächen, wirklich unfassbar beeindruckend. Dahinter am Horizont sieht man die Berge. So einen Ausblick hätte ich aus meinem Büro auch gerne. Tatjana Dietl und ich setzen uns an einen großen Holztisch und sie beginnt von Melly Bese zu erzählen.
Sie ist in Laubegast in der Nähe von Dresden geboren und dann auch in Dresden aufgewachsen. Und sie kommt aus einem gut bürgerlichen Haushalt.
Das war 1886. Melly ist übrigens nicht die Kurzversion von Melanie, sondern von Amelie. Denn sie heißt eigentlich Amelie Hedwig Bese. Und sie wächst in sehr behüteten Verhältnissen auf. Ihr Vater ist ein angesehener Architekt und Baumeister und fördert seine Tochter, wo er nur kann.
Melly Bese hat relativ früh schon Gesangsunterricht bekommen, Musikunterricht, wurde gefördert von den Eltern und auch wirklich von ihrem Vater immer unterstützt.
Das war damals alles andere als selbstverständlich. Denn Frauen sind Ende des 19. Jahrhunderts wirtschaftlich und sozial abhängig von ihrem Vormund. Das kann der Vater sein, der Bruder oder der Ehemann.
Also die Frauen hatten kein politisches Mitspracherecht, keine Bildungschancen, keinen Zugang zu höheren Schulen und auch wenige Berufe, außer der Lehrerin, die in Frage kam.
Aber es war auch eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit, in der etwas in der Gesellschaft passiert.
Also es gab bürgerliche Frauenbewegungen, die, sage ich mal, sich für mehr Chancengleichheit einsetzten und auch das politische Wahlrecht einforderten. Also Melly Bese wuchs in diesem Mittelding auf zwischen Konvention, aber auch der Möglichkeit, aha, es geht doch noch was, wenn man das möchte. Also Frauen können doch etwas. Also sie hat beides sozusagen mitbekommen.
Und sie ist in einer äußerst privilegierten Situation. Ihre Familie hat Geld und ermöglicht Melly Bese ein Studium in Schweden an der Königlichen Akademie der Freien Künste in Stockholm. Und dort geht es ihr sehr, sehr gut.
Melly Bese hat auch einige Auszeichnungen für ihre Werke erhalten in Stockholm, für ihre Arbeiten. Sie hat sich da sehr wohl gefühlt. Sie hatte da auch relativ viele Freunde gehabt.
Und genau in dieser Zeit entsteht die Skulptur mit der nackten Frau und dem Frosch, die wir uns vorhin angesehen haben. Was hat Melly Bese zu der Skulptur inspiriert?
Wie genau das zu interpretieren ist oder wie der Hintergrund ist, das wissen wir tatsächlich nicht.
Es gibt keine Aufzeichnungen, in denen sie genauer auf ihre Gedanken hinter der Skulptur eingeht. Ist die Skulptur ein Selbstporträt? Das alles wissen wir nicht. Aber irgendwie finde ich das auch ganz schön. Fast schon wie in einer Kunstausstellung kann man davor stehen und sich fragen, was hat die Künstlerin damit wohl gemeint? Für Tatjana Dietl ist die Skulptur auf jeden Fall eine besondere Bereicherung für das Deutsche Museum.
Um ja sozusagen die Talente nochmal von Melly Bese auch zu unterstreichen. Also sie war sehr vielfältig interessiert, sehr kreativ, technisch begabt. Und ja, damit wollen wir so ein bisschen einen kleinen Teil herholen, weil wir tatsächlich sonst keine weiteren Exponate von Pionierinnen, Pilotinnen oder Frauen der Luftfahrt haben.
1909 beendet Melly Bese das Studium in Stockholm. Sie ist da 24 und kehrt zurück nach Deutschland. Doch sie arbeitet nicht als Bildhauerin, sondern setzt sich als Gasthörerin ins Technikum Dresden in Vorlesungen für Schiffsbau, Mechanik und Flugmechanik. Fliegen ist damals gerade das Ding. Es ist erst 10 Jahre her, dass Otto Lilienthal die theoretischen Grundlagen des Fliegens erforscht und erste flugfähige Gleiter gebaut hat. Die Gebrüder Wright in den USA setzen seine Arbeit fort. Sie entwickeln die Steuerung der Gleiter weiter und schaffen 1903 den ersten motorisierten Flug der Geschichte. 1909 geben sie erste Flugshows in Deutschland. Und die sorgen für einen richtigen Hype. Immer mehr Menschen wollen fliegen. Die ersten Flugschulen in Deutschland eröffnen und veranstalten wiederum eigene Flugschauen. Und die Teilnehmer, alles Männer, erhoffen sich von ihrer Karriere als Pilot Großes.
Genau, man war ein Star im Prinzip. Wenn man auf diesen Flugschauen auftreten konnte, wurde man gefeiert. Man war wieder Popstar sozusagen, also diese berühmten Personen.
Auch Melly Bese ist vollkommen fasziniert und fest entschlossen zu fliegen. Sie hat einmal gesagt, ich wollte fliegen lernen. Das war auch alles, von dem ich wusste, dass ich es wollte.
Also es ist nicht leicht gewesen. Also erstens muss man sagen, gab es sehr wenige Flugschulen, die gerade eröffnet hatten. Also Berlin-Johannisthal war der zweite Flugplatz im Prinzip in Deutschland. Und es gab auch nur eine Handvoll von Personen, die überhaupt fliegen konnten oder Fluglehrer waren.
Melly Bese wird an sämtlichen Flugschulen abgewiesen.
Sie haben Vorbehalte gegen das technische Verständnis von Frauen gehabt. Aber auch Aberglaube spielte eine Rolle. Sie dachten, Frauen im Cockpit bringen Unglück. Also es war sehr schwer, überhaupt einen Fluglehrer zu finden.
Doch schließlich hat Melly Bese Glück. In Berlin-Johannisthal gibt es eine Fluggesellschaft namens Ad Astra, lateinisch für zu den Sternen. Dort erklärt sich der Fluglehrer Robert Thelen bereit, sie zu unterrichten. Damit war eine Hürde überwunden. Aber es sollte nicht die letzte sein. Vielleicht war das ja damals ungefähr so. Den ganzen Tag warte ich darauf, an die Reihe zu kommen. Es ist schon kurz vor 7. Alle waren schon dran, nur ich nicht. Hoffentlich schickt Thelen mich heute nicht wieder nach Hause.
So, Fräulein Bese, Sie sind die Letzte heute. Viel Zeit bleibt allerdings nicht mehr, bis die Sonne untergeht. So, was machen Sie als Erstes, bevor wir starten?
Wir überprüfen, ob das Flugzeug in einem guten Zustand ist. Der Motor sieht gut aus, Öl ist drin, aber hier, warte, Moment mal.
Ihr Flugzeug wurde wirklich sabotiert, dass sie auch nicht starten konnte und es auch gefährlich für sie war. Also ihr Leben wurde im Prinzip, bedroht, genau, sie wurde bedroht. Und das ist wirklich von ihr auch so beschrieben worden, dass der Benzintank ausgeleert wurde, die Zündkerzen manipuliert und genau.
Ihr Flugzeug wurde sabotiert. Das Ganze geht sogar teilweise so weit, dass Melly Bese mehrfach fast abstürzt oder notlanden muss. Die Konkurrenz unter den Männern in der Flugschule ist schon groß. Da kann man Frauen wirklich nicht auch noch gebrauchen.
Weil es würde dann bedeuten, dass im Prinzip Frauen ja gleich gut im technischen Bereich sind und was ja eine Unmöglichkeit wäre. Das wäre ja dann nochmal eine Konkurrenz.
Aber Melly Bese bleibt unbeirrt. Sie will die Fluglizenz. So sehr, dass sie immer wieder ins Flugzeug steigt. Auch wenn sie weiß, dass das Flugzeug vielleicht sabotiert wurde und sie sich damit in Lebensgefahr bringt. Aber um die Prüfung machen zu können, braucht sie Flugstunden. Deshalb steigt sie am 12. Dezember 1910 mit ihrem Lehrer Robert Thelen wieder ins Flugzeug. Die beiden heben ohne Probleme in einem Doppeldecker der Gebrüder Wright ab. Aber dann bleibt der Motor stehen. Sie müssen das Flugzeug nun ohne Motor steuern und landen. Sie gleiten ein wenig. Sie schaffen es, tiefer zu kommen, aber dann stürzen sie ab. Aus 10 Metern Höhe. In einem Zeitungsartikel von damals steht, von der Maschine war kaum ein Stück ganz geblieben. Die Ursache vermutlich eine gerissene Antriebskette. Ob auch dieses Flugzeug sabotiert wurde, kann man im Nachhinein nicht feststellen. Thelen bleibt unverletzt, aber Bese bricht sich mehrfach das Bein, mehrere Rippen und das Nasenbein.
Sie musste auch ins Krankenhaus und in dem Krankenhaus hat sie auch gegen ihre Schmerzen Morphium bekommen. Ich würde sagen, das ist schon fast wie so ein Wendepunkt gewesen.
Denn Morphium macht stark abhängig und Melly Bese wird ihr Leben lang nicht mehr davon loskommen. Aber das ist nicht mal der einzige Grund, warum dieser Absturz ihren Weg verändert. Denn ihr Fluglehrer Robert Thelen.
Nach dem Unfall wollte er sie aber nicht mehr als Schülerin.
Es gab ja den weit verbreiteten Aberglauben, dass Frauen im Cockpit Unglück bringen. Und nach diesem Unfall ist Robert Thelen fest davon überzeugt, dass es stimmt. Also muss Melly Bese sich einen neuen Fluglehrer suchen. Sie landet schließlich bei Helmut Hirt in der Flugschule der Fluggesellschaft Rumpler-Werke. Hirt ist zwar auch misstrauisch ihr gegenüber, doch die Besitzer der Rumpler-Werke erhoffen sich einiges an Publicity von einer Frau, die fliegt. Aber auch die neuen Kollegen sabotieren Melly Bese, weshalb sie für ihre Prüfung einen Plan fasst. Sie will sie an einem ganz bestimmten Tag machen.
Und das war genau der 13. September 1911, das war ihr 25. Geburtstag.
Aber der Geburtstag ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass ihr Fluglehrer Helmut Hirt an diesem Tag am Schwäbischen Überlandflug, einem Flugwettbewerb, teilnimmt und deswegen die Schüler erst später auf den Platz kommen.
Und da waren alle, sag ich mal, Mitstreiter abwesend.
Es ist ganz früh am Morgen. In der Flugschule ist alles ruhig. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Außer Melly Bese und dem Lehrer einer Vertretung für Hirt ist niemand hier. Niemand, der ihr Flugzeug manipuliert haben könnte. Sie steigt ins Flugzeug, startet den Motor und hebt ab. Sie fliegt die vorgeschriebenen Runden von 5 Kilometer und bringt das Flugzeug sicher zur Landung. Geschafft! Melly Bese bekommt eine Flugzeugführerlizenz. Als erst 115. Person und als allererste Frau in Deutschland. Und jetzt will sie es allen zeigen.
Sie nahm schon im Prinzip relativ schnell darauf an Flugshows und Flugwettbewerben teil. Also zum Beispiel gab es die Johannisthaler Herbstflugwochen und da gelang ihr der Durchbruch. Also unter 24 Teilnehmern, ich denke, sie war die einzig weibliche dort, erreichte sie den 5. Platz. Genau. Und sie stellte auch einen Höhen- und Dauerflugweltrekord für weibliche Pilotinnen auf.
1912, nur ein Jahr nachdem sie ihre Flugprüfung bestanden hat, eröffnet Melly Bese dann eine eigene Flugschule, gemeinsam mit ein paar Kollegen.
Und der Hintergrund ist, dass Melly Bese, denke ich mal, eine eigene Flugschule haben wollte, weil sie selbst mit ihrem Flugunterricht unzufrieden war. Sie hat erlebt, wie es war für sie als Frau, erstens. Sie hat erlebt, wie unsicher diese Flugprüfungen, Flugschulungen waren und das wollte sie ändern. Also sie setzte sich sehr für diese Flugsicherheit ein, sie setzte sich sehr dafür ein, dass ihre Schülerinnen und Schüler das Praktische am Flugzeug erlernen, also auch die Reparatur des Flugzeugs selbst erlernen. Also das war was ganz Neues, was sie in ihrer Flugzeugschule anbietete.
Und sie baut sogar ein eigenes Flugzeug, nach dem Vorbild der sogenannten Rumpler-Taube, mit der sie auch ihre Prüfung damals abgelegt hat. Sie nennt ihr Flugzeug die Besetaube und das verkauft sich sehr gut. Außerdem heiratet sie 1913 Charles Boutard. Der ist ein berühmter französischer Pilot und einer der Mitgründer ihrer Flugschule. Das könnte jetzt das perfekte Ende dieser inspirierenden Geschichte sein. Aber leider ist das nicht so. Denn nach dem Höhenflug kommt jetzt leider der Fall. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Und das hat auch für Melly Bese verheerende Folgen.
Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges stoppte im Prinzip die zivile Fliegerei komplett. Also das betraf alle Flugschulen. Die Fliegerei war jetzt ausgerichtet für den Kriegseinsatz, für militärische Zwecke. Und diese militärischen Zwecke sollten auch Männer erfüllen. Also nur Männer wurden dann in den Kriegsdienst zugelassen. Und für Melis Flugschule war das Problem, dass sie keinen militärischen Auftrag erhielt.
Schlimmer noch, weil Melly Bese mit der Hochzeit die französische Staatsbürgerschaft angenommen hat, werden sie und ihr Mann nun als Ausländer deklariert.
Also es ging ihnen sehr, sehr schlecht natürlich, das ist klar. Es ist so wie, wenn du alles hier im Leben aufbaust, dass es dann einfach zunichte gemacht wird, also der Traum. Und alles, wofür sie gekämpft hat, obwohl sie, sage ich mal, diesen Widerständen entgegengesetzt hat, ist nun auch für nichts gewesen. Also ich denke, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wirklich die komplette Existenz zu verlieren und auch noch als Feind gesehen zu werden. Das kommt ja auch noch dazu.
Sowohl sie als auch ihr Mann werden im Exil krank. Und dann ist da ja auch noch ihre Morphiumsucht. Als der Krieg 1918 dann endlich vorbei ist, geht es für Melly Bese leider nicht wieder bergauf. Laut Versailler Vertrag ist es verboten, einfach so Flugschulen zu gründen und Flugzeuge herzustellen. Wenn man in die kommerzielle Luftfahrt einsteigen wollte, musste man seine Fluglizenz erneuern.
Und Melly Bese und Charles Boutard waren irgendwie, also sie konnten nicht mehr aufholen. Es gab im Ersten Weltkrieg viele Piloten, die während des Krieges diese Luftfahrtentwicklung mitgenommen haben. Also die Luftfahrtentwicklung im Ersten Weltkrieg war so stark und so rasant. Also da hat man die Flugzeuge so weit entwickelt, dass Melly Bese diesen Entwicklungen nicht standhalten konnte.
Sie kann an die moderne Luftfahrt nicht mehr anschließen. Sie hat kein Geld und leidet unter Depressionen. Melly Bese sieht keinen Ausweg mehr aus ihrer Situation und begeht am 21. Dezember 1925 im Alter von 39 Jahren Suizid. Es ist ein tragisches Ende für eine Frau, die so viel erreicht hat. Auch wenn sie sich selbst nie als Anhängerin der Frauenbewegung gesehen hat, war sie eine Vorreiterin und ein Vorbild für so viele. Und genau deshalb ist die von Melly Bese gefertigte Skulptur für Tatjana Dietl so wertvoll.
Für das Deutsche Museum ist es endlich, sage ich mal, ein Schritt, um die Geschichte der Frauen der frühen Luftfahrt dem Besucher zu vermitteln, weil es bisher untergegangen ist, tatsächlich die Geschichte der Frauen. Und wir können im Museum jetzt diesen Teil auch aufarbeiten und den Besuchern vermitteln.
Im Blog des Deutschen Museums findet ihr übrigens auch Bilder der Skulptur und Fotos von Melly Bese. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Das war Folge 2 von Unboxed – Stories ans Licht gebracht. In der nächsten Folge erzähle ich euch die Geschichte eines Mannes, der im Zweiten Weltkrieg vielen Menschen das Leben rettet. Und das nicht nur dank eines Impfstoffs, den er mit einem völlig neuen Verfahren entwickelt. Unboxed – Stories ans Licht gebracht ist eine Produktion von Kugel und Niere für das Deutsche Museum. Vielen Dank an Tatjana Dietl für das Interview. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn und empfiehlt ihn gerne weiter. Redaktion: Johanna Bowman, Elisabeth Fee und ich, Lisa-Sophie Scheure. Sounddesign: Simone Hundrieser. Executive Producer: Kugel und Niere, Anna Bühler und Elisabeth Fee. Die Entwicklung dieses Podcasts wurde ermöglicht durch die Commerzbank-Stiftung. Mein Name ist Lisa-Sophie Scheurel und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.